Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Immer samstags dreht sich unser Buchmagazin ja um ein Schwerpunktthema. Heute nicht. Heute habe ich stattdessen das halbe Buchteam eingeladen, alle, die noch nicht im Urlaub sind. Und ich will jeweils wissen, was ist dein Sommerbuch 2020? Was ist deine Urlaubsempfehlung für uns alle? Und jetzt ist Maike Albart bei mir und die hat ihr Sommerbuch 2020 mitgebracht. Und da habe ich erstmal gestutzt, muss ich sagen. Denn das Buch, das Maike Albart mitgebracht hat, ist nicht neu, ist nicht aus diesem Sommer, sondern alt, wirklich sehr alt. Das ist von 1722. Ein Klassiker von Daniel Defoe und zwar Die Pest in London. Hallo Frau Albart.
Hallo.
Auf den zweiten Blick ist mir natürlich dann klar, warum Sie das ausgewählt haben. Ich muss sagen, es klingt aber auch ein bisschen zynisch. Ein Buch über die Pest passend zum Pandemiesommer. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein Klassiker, der sich mit einer historischen Pestepidemie beschäftigt. Und ich fand jetzt, dass wir im Sommer gerade die Möglichkeit haben, auch ein bisschen mit dieser Corona-Erfahrung im Hintergrund uns auf einer anderen Ebene mit den gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Und dafür ist Daniel Defoe großartig, weil er so etwas wie eine Anthropologie auch entwirft und darüber nachdenkt, was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn so eine Seuche ausbricht. Und es geht um die Pest, die letzte große in London von 1665, die er selbst als Kind noch erlebt hat, also atmosphärisch vielleicht sich zu vergegenwärtigen weiß. Er war damals auf dem Land, aber seine Familie wusste natürlich sehr viel und er konnte Materialien recherchieren. Das war etwas, was er sehr gut beherrschte, weil er eben auch das Handwerk des Journalismus kannte.
Das heißt, tritt er selber als Erzähler seiner eigenen Erinnerungen auf oder ist es doch mein Rechercheband?
Es ist eine Mischung, weil er es schafft, so eine Figur zu entwerfen, eine Art Stadtwanderer, der vielleicht inspiriert ist von einem Onkel. Dieser Mann ist ein Unternehmer, der hat so eine kleine Werkstatt, in der er sich kümmert oder auch eine Firma um Reisen, die in England von anderen unternommen wurden. Und er hatte ja dann während dieser Epidemie nichts zu tun. Und er ist jemand, der durch die verschiedenen Viertel in London geht. Eigentlich wollte sein Bruder ihn mitnehmen aufs Land. Das war das, was Daniel Defoe selbst als Kind erlebt hatte. Also die, die es sich leisten konnten, die verlagerten ihren Lebensmittelpunkt irgendwo anders hin, wo es nicht so gefährlich war. Aber dieser Stadtwanderer ist nicht bereit, alles aufzugeben, sondern will auch verstehen, was dort vor sich geht. Und das ist das, fand ich eben sehr Spannende. Es ist auf der einen Seite auch so eine topografische und soziologische Erkundung der Stadt, weil er durch die Viertel geht, die ganz unterschiedlich, auch was die Einwohnerschaft angeht, die Handwerke, die Dinge, die dort passieren, zusammengesetzt sind. Also es ist auch ein großer Roman über eine Metropole und darüber, wie mit Krankheit umgegangen wird. Es gibt zum Beispiel Verlautbarungen, die aufgeführt werden. Oder es gibt auch ganz viele Scharlatane, von denen er erzählt. Es hat auch dann immer wieder etwas Komisches zwischendurch.
Aber es ist schon ein Roman, wie wir es von Daniel Defoe erwarten würden. Der war da, glaube ich, schon 3 Jahre wirklich weltberühmt mit seinem Robinson Crusoe. Also es ist so eine Art Abenteuerroman, weil das klang jetzt fast so, als würde er auch mit Statistiken und dergleichen arbeiten.
Es ist eine Mischung aus Chronik und Reportage. Also er versucht, diese verschiedenen Formen zusammenzuführen und tut das auf sehr kluge Weise, weil er es schafft, uns auf der einen Seite zu vermitteln, so eine Haltung des Mitleids, die dieser Held hat, dieser Stadtwanderer, der auch in Ich-Form berichtet und zum Beispiel die Geschichte eines Fährmannes darbietet, der so geplagt ist von dieser Seuche und gleichzeitig aber eben Geld verdient muss, um seine Familie zu unterhalten. Also er zeigt sehr genau, welches die sozialen Unterschiede auch sind. Die Familien, die es sich leisten konnten, wegzugehen, die hatten es natürlich sehr viel leichter, konnten sich anders schützen. Und dieser Fährmann, und da beginnt auch der Erzähler dann zu weinen, in Tränen auszubrechen, muss weiterhin die Schiffe versorgen. Da haben sich nämlich auch viele hin zurückgezogen, die auf der Themse liegen. Und gleichzeitig ist es aber auch der Versuch, denke ich, in dieser aufklärerischen Tradition zu vermitteln, dass es jetzt wichtig ist, bestimmte Regeln einzuhalten. Also Daniel Defoe unterstützt die Behörden, unterstützt deren Maßnahmen und unterstützt auch alles, was an Regelungen jetzt gilt. Und das, finde ich, ist sehr gut geglückt, weil es diese Mischung hat. Es ist schon sehr packend. Und vor allem ist das Verblüffende, dass wir natürlich auf diesem Hintergrund unserer eigenen Erfahrung auch eine ganz andere Lesart haben, so eines Buches, das man sicherlich vor 2 Jahren noch ganz anders wahrgenommen hätte.
Das wollte ich gerade fragen, weil wir haben am Anfang schon auf die Gegenwart angespielt. Also was ziehen Sie da heute im Sommer 2020 aus diesem Buch?
Dass es vor allem um die soziale Frage geht. Also wie unterschiedlich die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Milieus betroffen sind und was das auch genau heißt. Also und welches möglicherweise auch die Reaktionen sein könnten für Leute, die angewiesen sind, darauf weiterzuarbeiten, die in der Krankenpflege sind. Das kommt hier alles schon vor. Auch wie man zum Beispiel mit Geld umgeht, wie man sich bezahlen lässt und die große Unsicherheit. Das fand ich auch noch einen Punkt. Man wusste ja damals noch nicht, wie sich die Pest übertragen lässt oder welches die Gründe sind für die Verbreitung. Und der Anlass, weshalb Daniel Defoe diesen Roman eigentlich geschrieben hat, war, dass es eine Pestepidemie auf dem Festland in Frankreich gab, 1720, die dann aber tatsächlich begrenzt blieb. Und das war auch der Grund, weshalb er dann unbedingt aufklären wollte über das, was einige Jahrzehnte zuvor in London passiert war und wie sich die Stadt verändert hat und welche große Gefahr auch ausgeht von einer Seuche. Also im besten Sinne aufklärerisch.
Ein Buch, fast 300 Jahre alt und trotzdem ziemlich aktuell. Daniel Defoe, Die Pest in London, für 25 Euro bei Jung und Jung erschienen. Und Maike Albart hat uns das empfohlen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Aris Fioretos ist ein wirklich europäischer Schriftsteller, muss man sagen. Der ist Schwede, lebt in Stockholm. Seine Mutter, die stammt aus Österreich, der Vater aus Griechenland, man hört es am Namen. Und mit seinem Roman, über den wir jetzt reden, kommt noch ein Schauplatz dazu. Berlin nämlich. In Berlin, da spielt Nelly B.'s Herz, so heißt das Buch. Und das ist das Buch, das meine Kollegin Wiebke Porombke als Sommerlektüre 2020 empfiehlt. Hallo.
Guten Morgen.
Es geht hier jetzt aber nicht um das heutige Berlin, sondern um das Berlin vor 100 Jahren. Nelly B.'s Herz spielt also in den 1920er Jahren. Ist das so Ihr Reiseersatz quasi, wenn Sie schon nicht aus der Stadt kommen, dann wenigstens 100 Jahre zurück?
Ja, man könnte in gewisser Weise sagen, das ist so ein Zeitreiseroman. Er ist es auch, denn Aris Fioretos ist wirklich ein ganz exzellenter Kenner der Weimarer Republik. Der hat sich auch schon in vorhergehenden Romanen damit beschäftigt, ist also nicht jemand, der jetzt auf diese Modewelle aufspringt, die es so seit Berlin-Babylon spätestens gibt. Und wenn der so über die Vergnügungsindustrie schreibt, über die Kneipen, über den Sportpalast oder auch über die Technikfaszination, dann hat man wirklich das Gefühl, das ist nicht einfach Kulisse oder Kolorit, sondern ja, man begibt sich da wirklich auf eine Zeitreise, weil der ganz extrem recherchiert hat und sich da auskennt. Und zugleich ist das aber auch ein Roman, der ganz und gar gegenwärtig ist. Der verhandelt nämlich ganz viele Themen und Diskurse, die für uns heute auch noch wichtig sind. Beispielsweise Körperbilder oder Geschlechtszuschreibungen oder die Frage, wie sehr hilft uns die Technik überhaupt oder ist sie nicht vielmehr so, dass sie uns einspannt und uns gefügig macht? Und nicht zuletzt ist es auch ein Roman über eine Frau, die sich in einer Männerwelt behaupten muss. Also ein Roman über Emanzipation.
Ich nehme an, das ist jetzt diese Nelly B.
Genau, Nelly B. ist eine Pilotin, hat mit ihrem Mann eine Flugschule eröffnet in Berlin-Johannisthal. Die hat das Paar dann durch den Ersten Weltkrieg verloren und die stirbt sehr früh, nämlich 1925 schon, mit noch nicht einmal 40 Jahren. Sie nimmt sich das Leben. Sie erschießt sich, hat sich da schon von ihrem Mann getrennt, lebt in einer Pension und es bleibt nur ein Zettel zurück, auf dem steht, Fliegen ist notwendig, Leben nicht. Und wer sich so ein bisschen in der Geschichte der Aviatik auskennt, der wird sofort das historische Vorbild erkennen, weil das gibt es. Das ist Melly Bese. Das war die erste Deutsche, die tatsächlich einen Privatpilotenschein gemacht hat. Und dieses Grundgerüst, also diese Pilotenschule, das Fliegen und der frühe Tod, das ist quasi das historische Gerüst, was Aris Fioretos übernimmt. Und alles, was er dazwischen erzählt, nämlich über eine mysteriöse Krankheit von Nelly, also bei Melly heißt das Original, Nelly bei ihm, und über ihre Morphiumsucht, durch die sie dann wirklich letztlich abstürzt und über eine leidenschaftliche Liebe zu einer Frau. Das ist alles erfunden. Man könnte also sagen, es gibt so einen faktischen Unterbau und den bringt er dann zum Schweben.
Das klingt aber alles sehr, sehr tragisch. Also diese Krankheit, der Absturz, so gar nicht nach Schweben und Leichtigkeit und Fliegen, wie man auf den ersten Blick denken könnte.
Das stimmt. Das ist ein Roman, der immer changiert zwischen diesen beiden Elementen. Auf der einen Seite hat man es wirklich mit einer versehrten Frau zu tun, die immer wieder mit den Schikanen so einer Männerwelt umgehen muss. Das übrigens auch schon in der Kindheit musste, wenn sie eben nicht dem Bild eines konventionellen Mädchens entsprechen wollte oder den Mustern von Weiblichkeit. Und die bildet dann aus, durch diese Kränkung, so eine Art Schutzschale um ihr Herz, also wie so einen kleinen Schutzpanzer. Und das ist diese Krankheit, die ihr diagnostiziert wird, also natürlich eine ganz sprechende Krankheit. Die hat Aris Fioretos erfunden, die gibt es so nicht. Und das Tragische an dieser Krankheit ist, dass ihr durch diese Krankheit das verwehrt wird, was sie eigentlich liebt, nämlich das Fliegen. Und das ist ja gerade so der Rausch, der Ausbruch aus dieser Gesellschaft mit ihren Zuschreibungen. Und das Tolle ist dann wiederum, jetzt geht es wieder auf die andere Seite, ja, dass sie dann nicht mehr fliegen darf. Und dann kommt der nächste Rausch, sie verliebt sich nämlich, sie löst sich von ihrem Mann, von dieser Zweckehe und verliebt sich in eine Frau. Und da kommt dann der nächste Rausch und dann stürzt sie wieder ab, weil diese Liebe scheitert. Und das Interessante daran ist, dass das ja im Grunde so das Grundmuster ist, was uns alle ereilt, auch so ein hochphilosophisches Grundmuster. Ich musste gleich an Den Mann ohne Eigenschaften denken, das ist ja so der Roman der Weimarer Republik. Und da sagt der Ulrich, der Protagonist, einmal, wir müssen eigentlich das Fliegen auf Metallflügeln lernen. Und das heißt eben nicht, damit ist nicht das Fliegen im Flugzeug gemeint, sondern damit ist gemeint, der Rausch muss irgendwie beherrschbar werden. Also das Nicht-Beherrschbare muss beherrschbar werden, sonst kommt die Katastrophe. Aber gleichzeitig braucht man eben dieses Nicht-Beherrschbare, weil sonst verkümmert man. Das ist das, was Georg Simmel mit dieser Tragödie der Kultur meinte. Also es braucht sozusagen das Subjektive, braucht das Objektive, um Halt zu geben. Und dieses Gleichgewicht zu halten, das ist total schwierig. Und davon erzählt dieser Roman.
Das ist ja total spannend, weil dann auch Nelly B. ja quasi von einem Dilemma ins nächste stürzt und taumelt. Gibt es denn am Ende, ohne dass sie jetzt spoilern sollen, aber gibt es denn irgendwie einen Ausweg, irgendeine Lösung? Naja, der Tod ist ja eine schlechte Lösung.
Ja, das ist ja ein bisschen das Prinzip des Tragischen, dass es da eigentlich keine Erlösung gibt. Aber in der Literatur ist ja das Schöne, dass es immer das Wie gibt, nämlich wie wird erzählt. Und das ist in diesem Roman das, was diese ganze Geschichte zum Schweben bringt. Der Aris Fioretos hat so eine ganz sinnliche und zugleich eine ganz leichte Sprache. Und was das Interessante ist für mich an diesem Roman, das ist ja ein Mann, der nicht nur über eine Frau erzählt, sondern aus der Perspektive einer Frau. Und das kann man ja durchaus ein bisschen kritisch sehen. Es gab in diesem Frühjahr einige Romane, die das versucht haben, beispielsweise Michael Kumpfmüller, der über die letzten Tage von Virginia Woolf erzählt hat. Oder auch, wenn wir so an die großen oder die bekannten Romane der Weltliteratur denken, Effi Briest oder Flaubert, Madame Bovary, da sind es immer etwas ältere Herren, die über junge Frauen schreiben und im Grunde immer deren kurzes Aufbegehren beschreiben und dann folgt die Katastrophe. Ja. Und das ist ganz schwierig, ne? Das ist immer wie, als würden sie so einen schönen Schmetterling aufspießen, den betrachten fasziniert und dann aber auch beim Verenden ganz gern zusehen. Und das ist
furchtbar, ja.
Ja, und ich meine, wirklich die Frage, warum lesen wir genau diese Bücher? Und ich glaube, Aris Fioretos schafft es wirklich, er hat das auch schon in seinem vorherigen Roman getan, dass er mit einer Empathie auch über dieses Katastrophische schreibt, sodass es nicht ein Draufgucken ist. Und wenn man aus diesem Roman eine gewisse Traurigkeit und aber auch so eine Schule der Empathie mitnimmt, dann finde ich, ist das doch durchaus was, was man in diesem Sommer lesen kann und auch darüber hinaus.
Okay, ich bin überzeugt, ich pack's mir ein. Wiebke Poromka empfiehlt als ihr Sommerbuch für die Ferien Aris Fioretos Nelly B.'s Herz. Das kostet 24 Euro und ist bei Hanse erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unsere Urlaubsempfehlungen direkt aus dem Leserteam sind heute hier das Thema. Und Bücher für den Urlaub einzupacken, das ist ja nicht nur die Frage, was sieht nach einem guten und spannenden Buch aus, sondern auch immer, eine logistische Herausforderung. Also was packe ich ein, was dick genug ist, damit es für den ganzen Urlaub reicht, aber nicht so dick ist, dass ich viel zu viel Gepäck rumschleppe. Wenn ich mir jetzt angucke, Florian Felix Weiß jetzt bei mir aus dem Team, was der mitgebracht hat, das scheint Sie nicht sehr belastet zu haben, diese Frage.
Das ist jetzt nicht so richtig nett. Sie spielen auf mein Gewicht an, Christian Rapanse. Aber natürlich das Ernsthaft? Zusatzgewicht. Das Zusatzgewicht.
Ernsthaft? Also wie dick ist das Buch? Das sieht aus wie 1500, 1600 Seiten. Sind das doch locker, oder?
2028 bedruckte Seiten. Im Dünndruck 5,5 cm dick.
Das ist definitiv nichts fürs Handgepäck. Ist das auch schon so ein bisschen der Grund, weshalb Sie das ausgewählt haben? Weil es eigentlich ein ideales Buch ist jetzt in diesen unnormalen Zeiten, wo man maximal auf den Balkon geht im Urlaub. Da kann man dieses fette Buch hintragen.
Also ich habe es auch nicht gewogen, aber Sie haben da schon einen Punkt erwischt mit den normalen Zeiten. Es es waren eben genau unnormale Zeiten, als ich dieses Buch entdeckt habe. Die Zeiten der Corona-Entschleunigung, die sich auch bei mir eingeschlichen hat. Und dann bin ich zum Regal gegangen und habe ein Buch von 2012 gegriffen, 8 Jahre alt. Deswegen habe ich den drum gelesen, weil ich viel Zeit hatte. Damals, 2012, war das gar nicht von der Kritik beachtet, ist quasi untergegangen. Die Autorin ist weitgehend unbekannt und der Titel klingt auch nicht sehr verheißungsvoll.
Gut, kommen wir endlich dazu. Wer wir sind, so lautet nämlich der Titel, der steht auf dem Cover, schlichtes Cover, ohne Bild. Die Autorin, die Sie gerade genannt haben, Sabine Friedrich. Und es steht drauf, es ist ein Roman. Also, um was geht's auf den 2000 Seiten?
Es geht um den deutschen Widerstand gegen Hitler und zwar in einer Totalität und in einer perspektivischen Gesamtschau, wie ich das wirklich noch nie zuvor gelesen habe. Und dafür braucht man dann halt auch mal 2000 Seiten. Ich habe nicht nachgezählt. Es dürften über hunderte von Figuren sein, alle historisch belegt aus allen Widerstandsmilieus. Dietrich Bonhoeffer und die Bekennende Kirche, der Kreisauer Kreis, die Leute vom 20. Juli, die Weiße Rose, SPDler, Kommunisten, die von der Gestapo wirklich ganz bösartig falsch bezeichnete Rote Kapelle, eine sehr heterogene Gruppe um Harro Schulze-Boysen, eher so Libertins und. Und wenn man so will, es geht um die Verzweifelten und die Aufrechten und nur ganz, ganz wenige von ihnen überlebten das Terrorregime.
Es sind unglaublich viele Personen, Figuren, Menschen. Wird Sabine Friedrich denen gerecht? Geht das überhaupt, egal wie dick das Buch ist?
Das kann man gar nicht schaffen, aber ich vermute, das wollte sie auch gar nicht. Was sie nämlich abliefert, das hat so richtig Tolstoi-Format. Das ist ein Gesamtpanorama eines Milieus, das wir eben heute als Widerstand gegen Hitler bezeichnen. Und bis auf ganz, ganz wenige Einzelgänger wie Georg Elser hatte dieses Milieu sehr viele, erstaunlich viele Verknüpfungen untereinander. Also wenn man es versucht, auf einen Nenner zu bringen, von den Kommunisten bis zum Hochadel, dann war es wahrscheinlich ein humanistisches Ideal, dass diese Menschen so stark und handlungsfähig gemacht hat. Immer in der Hoffnung, dass sich dieses von ihnen vorgelebte Ideal irgendwann durchaus auch nach dem eigenen Opfertod durchsetzt. Das muss man lesen, wirklich. Und zwar wirklich jeder.
Das ist ein klares Plädoyer. Trotzdem, auch wenn alle, die uns zuhören, wahrscheinlich Bücher lieben, im Urlaub 2000 Seiten lesen ist nicht was für alle.
Es ist aber... Nein, also da müsste ich jetzt lügen. Es ist kein Vergnügen, das kann es bei dem Stoff auch gar nicht sein. Ich habe auch davon geträumt und durchaus nicht gut geträumt. Es ist eine Bereicherung.
Das Buch ist ein Roman, haben wir vorhin schon gesagt. Der ganze Stoff klingt aber eigentlich eher nach einem Sachbuch. Wie viel Sachbuch steckt in dem Roman?
Ziemlich wenig, Gott sei Dank. Aber genau das hat der Autorin vor 8 Jahren auch einen sehr bösen, ungerechten Verriss in der FAZ eingetragen. Da hieß es nämlich, sie informiere zu wenig und male stattdessen zu viel Atmosphäre aus und schreibe zu viele Dialoge. Aber genau das macht diesen Roman ja so toll, so lebendig, als großartiges, vielstimmiges Erzählwerk. Das zieht einen sofort in die Stimmung hinein. Und das hat jetzt vielleicht auch was mit dieser speziellen Stimmung von Corona zu tun, als ich das gelesen habe. Ich habe übrigens 28 Stunden dafür gebraucht.
28 Stunden für 2000 Seiten.
Gut, ich will nicht angeben, mit langen Unterbrechungen natürlich, keine Sorge. Aber das ist schon ein Page-Turner trotz der 2000 Seiten. Was ich sagen will, ich habe noch nie irgendwo anders, und ich habe wirklich viel gelesen über diese Zeit, so nachvollziehbar vermittelt bekommen, wie sich das anfühlen könnte, wenn sich schleichend so der Begriff von Normalität verändert und wenn man sich immer wieder selbst befragt, was passiert da gerade vor meinen Augen? Passiert da was, wo ich wach sein muss, wo ich aufpassen muss? Das spiegelt natürlich inhaltlich völlig anders als die Monate März, April, Mai schon so ein bisschen diese seltsame Zwischenstimmung wieder. Und vielleicht war das dann auch die richtige Zeit für dieses Buch. Und, das muss man auch sagen, die lange Lagerung hat dem Buch auch deswegen gut getan, weil sich die technischen Möglichkeiten geändert haben.
Was meinen Sie damit?
In den letzten 8 Jahren. Ja, 2012 hatten ganz wenige Leute ein Smartphone oder ein Tablet zur Hand, wenn sie lasen. Heute kann jeder dauernd parallel surfen und das ist in dem Fall wirklich sehr, sehr nützlich. Ich habe die Lektüre oft unterbrochen, ganz kurz nachgeschlagen, wenn ich mehr Kontext wollte und trotzdem, also quasi krakenartig meine Lektüre ins Netz erweitert, trotz 2000 Seiten und trotzdem hat es dem Lesefluss nicht geschadet. Nehmen Sie sich Zeit, dieses Werk zu lesen. Sie haben Urlaub, Sie sind zu Hause, auf dem Balkon, Sie fahren nicht weg. Sie kommen als besserer Mensch aus dieser Erfahrung raus. Das ist kein dickes Buch, das ist ein großes Buch.
Wow, das sagt Florian Felix Weil. wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über den Stil gesprochen. Können Sie so ein Zitat, gibt es da was charakteristisch ist?
Sie zitiert sehr viel, das gehört zu dem Collage-Prinzip neben den vielen Dialogen dazu. Und ein Zitat, das mich wirklich beeindruckt hat, stammt von Theodor Hecker, einem katholischen Philosophen, der auch für die Geschwister Scholl sehr wichtig war. Das lautet: Ich habe nicht die Macht zu verhindern, dass das Gesindel die Welt regiert, aber gegen eines kann ich mich wehren, dass mir nämlich das Gesindel die Welt erklärt. Ich glaube, das ist auch der Grundantrieb der Autorin für dieses wunderbare Buch. Und der Satz ist tatsächlich zeitlos aktuell. Lassen wir uns um Himmels Willen die Welt nicht vom Gesindel mit seiner Gesindelgesinnung erklären. Übrigens kommt auch bei der Widerstandsüberlieferung es immer ein bisschen darauf an, welche Motive jemand damit verfolgt. Die der Autorin sind lauter.
Und diese Autorin, die heißt Sabine Friedrich. Ihr Roman Wer wir sind ist also 2012 schon erschienen bei DTV. Die Erstauflage, die ist aber immer noch zu haben für 29,90 Euro. Ich hoffe, es gibt auch ein federleichtes E-Book davon, oder?
Ja, gibt es. Und es gibt auch eine gekürzte Hörbuchfassung sozusagen als Appetizer.
Sehr gut.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was ist dein Sommerbuch 2020? Was ist deine Ferienempfehlung? Das habe ich diese Woche meine Kolleginnen und Kollegen im Lesart-Team gefragt. Und alle waren so nett, uns ihr Lieblingsbuch für den Sommer mitzubringen. Und meine Kollegin Kim Kindermann, die ist sogar noch netter. Die hat nämlich gleich zwei Bücher mitgebracht, die sie vorstellen will. Kim Kindermann, welche sind denn das?
Ja, genau, das sind zwei, die passen perfekt zueinander, finde ich. Sie ergänzen sich geradezu. Das eine Buch heißt 8 Wochen Wüste und das zweite ist das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und im Untertitel: Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Geschrieben hat das letztere Philippa Perry, das ist eine englische Psychotherapeutin und das ist das klassische Sachbuch. Kein Erziehungsbuch im engeren Sinne, denn es geht darum, wie unsere eigene Erziehung Einfluss auf uns als Eltern nimmt. Mhm. 8 Wochen Wüste hingegen ist ein Jugendbuch, geschrieben von der Amerikanerin Wendelin van Drennen. Und darin erzählt die 16-jährige Ren, wie ihre Eltern sie nachts von Polizisten abholen lassen, um sie per Flugzeug in ein Wildnis-Therapie-Camp bringen zu lassen und was sie dann dort erlebt.
Krasse Sache. Warum diese beiden Bücher jetzt zusammen? Warum haben sie sich nicht für eins entscheiden können?
Beide handeln ja davon, was schiefgehen kann in der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Fernab jeglicher Zivilisation soll Ren jetzt lernen, warum sie Drogen nimmt und warum sie die verkauft hat, warum sie lügt, stiehlt und ihre Familie terrorisiert. Und leicht ist das ja nicht. Das harte Leben ohne Luxus und die Haltung der Betreuerinnen und Betreuer fordern das Mädchen immer wieder heraus. Und doch je länger man das liest und diese Innenansicht dieser verzweifelten, wütenden Teenagerin dem folgt sozusagen, umso mehr versteht man, was auch die Eltern falsch gemacht haben, wie sie den Kontakt zu ihrem Kind verloren haben, wie sie an der Spirale mitgedreht haben, die Ren dann immer mehr ins Abseits gebracht hat. Und genau wie man sowas verhindert, diesen Kontaktabbruch, darüber schreibt ja letztendlich Philippa Perry. Ganz anschaulich, ganz lebensnah, wirft sie den Blick dahin, wo es manchmal auch ein bisschen wehtut, muss ich zugeben, auf die eigenen Schwächen, Ängste und eben auf die Frage, wie wir selbst erzogen wurden und welchen Einfluss das jetzt eben auf unsere Elternschaft hat.
Ist das
ganz
jetzt,
behutsam macht sie das.
Mhm. Ja. Ist das dann jetzt eher, sind das jetzt eher Buchempfehlungen für die Jugendlichen oder eher für die Eltern?
Beide. Meiner Meinung nach muss man das zusammenlesen. Also meine beste Ferienlektüre stellt sich mir so vor, seien wir nämlich ehrlich, Ferienzeit ist ja genauso oft wie Weihnachten aufgeladen mit ganz großen Erwartungen. Das soll jetzt eine super Zeit werden, anders als im Alltagstest und Stress. Und nicht selten knallt es ja dann in den Ferien umso heftiger. Und wenn man jetzt aber die von Philippa Perry empfohlenen Ich-Botschaften benutzt, sich aneignet und sich löst aus diesen stressigen Erziehungssituationen, dann kann das alles ganz wunderbar werden. Oder wenn man sagt, ich kann das gerade nicht aushalten und eben nicht wieder droht und meckert, dann spüren Kinder eben, dass man sie ernst nimmt. Man lernt mit Philippa Perry wirklich wieder, wie wichtig es ist, wertschätzend miteinander zu sprechen, eigene Fehler zuzugeben und aus ihnen zu lernen. Das ist das eine, das können sozusagen die Eltern für sich lesen. Aber, und deswegen finde ich, gehören sie zusammen, wenn man jetzt gemeinsam 8 Wochen Wüste liest und Ren und ihre Taktiken durchschaut, zurückgeworfen wird auf die Ungerechtigkeiten, die sie ja erlitten hat oder die sie auch nur gefühlt erlitten hat, kommt man auf ganz wundersame Weise ins Gespräch mit den eigenen Kindern. Man hört sich zu, lernt sich kennen und lernt so eben auch, was Kinder von einem erwarten, welche Sorgen sie haben, und hat in der Fiktion sozusagen einen Rahmen gefunden, gefahrenlos über schwierige Themen zu reden wie Drogen, Einsamkeit, Freundschaft, Eltern und Vertrauen. Und damit sind wir dann wieder bei Philippa Perry. Die sagt nämlich auch, Reden hilft immer, denn wir Menschen sind, lassen Sie mich das mit den Worten eines anderen großen Psychologen sagen, Gefühlsknubbel. Alles, was wir tun, ist nämlich gefühlsbestimmt. Gefühle wollen wahrgenommen und anerkannt werden, sagt Perry. Und je mehr uns das gelingt, umso mehr vertrauen wir und umso mehr gehen dann Konflikte auch besser aus. Also insofern sind beide Bücher die beste Ferienlektüre der Welt.
Kim Kindemann sagt das aus unserem Lesart-Team. Sie hat uns ihre Ferienbücher für den Sommer vorgestellt. Wendelin Van Drennen, 8 Wochen Wüste, für 17 Euro im Magellan Verlag erhältlich. Und Philippa Perry, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast, für 19,99 Euro bei Ullstein.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit unseren ganz persönlichen Sommerbüchern 2020, unsere Ferienempfehlungen quasi. Und meine Kollegin Wiebke Poromka, die ist nochmal bei mir.
Ja, und ich habe mein Sommerbuch ja schon vorgestellt, ja. Aber Sie noch nicht, lieber Christian Raphansel. Und das machen wir jetzt. Sie haben das Buch Fake Facts von Katharina Nocun und Pia Lamberti dabei. Warum ist das Ihr Sommerbuch 2020?
Weil wir in einem Sommer leben, wo ein veganer Imbissbudenbetreiber mit antisemitischen Sprüchen Heerscharen um sich scharrt. Ein Sommer, wo manche Menschen Bill Gates mehr fürchten als eine Pandemie oder wo vor ein paar Monaten erst in Hanau und Halle Menschen ermordet worden sind, weil die Täter rechtsextreme Verschwörungstheorien geglaubt haben, wie zum Beispiel, dass die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden soll. Und von solchen Verschwörungstheorien handelt dieses Buch, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist, dass Hitler auf der Rückseite des Mondes lebt und dass unter der Erde ein Krieg zwischen Echsenmenschen und Klonen tobt.
Das klingt komplett irre. Jetzt haben Sie gerade Verschwörungstheorien gesagt, so würde ich das eigentlich gar nicht nennen, eher so verquirlter Verschwörungsbullshit.
Ja, das argumentieren die beiden Autorinnen auch. Die sagen auch, Theorie ist zu viel der Ehre, dieser Begriff. Und die sortieren dann verschiedene Begrifflichkeiten und sagen, also übergeordnet könnte man von Verschwörungsmythen reden, also zum Beispiel die angebliche jüdische Weltverschwörung. Konkrete Verschwörungserzählungen wären dann sowas wie, dass Angela Merkel eine Marionette der Rothschilds ist oder dann, wenn sie von den Menschen reden, dann sind das Verschwörungsideologen, also Leute, die derlei eben gerne glauben.
Ja. Aber wenn die Autorinnen selbst diesen Begriff der Theorie ablehnen, warum heißt denn das Buch mit vollem Titel Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen?
Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht erklären. Mir ist nicht ganz klar, warum der Verlag diesen Titel darauf gedruckt hat. Ich finde, das wird dem Buch nicht ganz gerecht, weil das Buch nämlich sehr genau ist in den Begrifflichkeiten, ganz unaufgeregt und sehr analytisch da drauf guckt. Also jetzt mit den Begrifflichkeiten habe ich es gerade schon gesagt, aber auch zum Beispiel, wenn es in dem Kapitel darum geht, wie man Verschwörungsmythen denn entlarven kann, dann sagen die, naja, drehen wir das Ganze doch mal um. Und wir versuchen jetzt mal Mythen über Verschwörungsmythen zu entlarven. Da gibt es ja auch eine ganze Menge, wie zum Beispiel, wer sowas glaubt, der ist verrückt und paranoid oder erst das Internet hat die Verbreitung möglich gemacht oder auch Verschwörungsmythen sind für Leute, denen die Welt zu komplex ist. Und das gucken die sich dann sehr genau an und sagen, naja, ganz so eindeutig ist das nicht. Leute, die sowas glauben, man sollte die nicht pathologisieren von wegen paranoid. Das Internet, insbesondere YouTube, hat zwar sehr zur Verbreitung beigetragen, aber Verschwörungsmythen sind schon viel, viel, viel älter. Und dass die alle so super simpel seien, die Theorien, das stimmt auch nicht. Viele von denen sind wahnsinnig kompliziert. Sie sind nur in einem Punkt sehr, sehr simpel, nämlich, dass es immer den einen bösen Gegner gibt.
Okay, also man soll diese Mythen nicht zu Theorien aufwerten, aber gleich ein ganzes Buch darüber schreiben oder auch lesen?
Doch, also zum einen ist das einfach sehr originell teilweise und deshalb auch unterhaltsam, vor allem, aber sie sagen, das sind keine Theorien, die man ernst nehmen kann, aber man muss die Menschen ernst nehmen, die das glauben, weil Verschwörungsmythen schlicht und ergreifend gefährlich sind. Also wenn ich glaube, es gibt eine Verschwörung zwischen Regierung, zwischen Pharmaindustrie und Ärzteschaft, dann gehe ich vielleicht nicht ins Krankenhaus, wenn ich krank bin. Dann ist es gefährlich für mich selbst, vor allem aber ist sowas gefährlich für andere. Also wer sich als Opfer einer großen Weltverschwörung sieht, der glaubt ja auch, er hätte das Recht, sich zu wehren. Vielleicht sogar die Pflicht, sich zu wehren. Da kann Terror als Notwehr verstanden werden. Also wir leben ja in einer Zeit, wo wir eine rechtsextreme Prepper-Szene haben, die Munition hortet und sich auf den Bürgerkrieg vorbereitet. Jetzt gerade fliegen rechtsextreme Elitesoldaten auf, die vom angeblichen Austausch der Bevölkerung fabulieren und eben auch Sprengstoff beiseite schaffen. Also deswegen ernstes Thema, Buch lesen. Ja.
Und sind denn diese Verschwörungsmythen immer rechtsextrem?
Sehr viele, sehr, sehr häufig. Das schildern die auch, aber das Tolle an dem Buch ist eben, auch da gucken sie wieder sehr analytisch hin und sagen, naja, es gibt sehr viele solche Muster auch auf der linken Seite mit erstaunlichen Überschneidungen. Also ich musste da gleich an Chantal Mouffe denken zum Beispiel, die seit Jahren für einen linken Populismus wirbt mit so einer Erzählung Wir gegen die. Das gibt es dann auch in Deutschland, bei Sarah Wagenknecht hört man Ähnliches. Und dieses Wir, das Volk, gegen die Elite, das rutscht eben sehr schnell. Die Elite ist die Geldelite, sind die Zionisten, sind die Juden. Also das sind nur ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Auch bei der Occupy-Bewegung waren am Anfang sofort Schilder zu sehen gegen die Zionisten an der Börse. Die Organisatoren haben sich dann davon distanziert. Aber das rutscht sehr schnell. Das heißt, da ist es auch links. Oder ganz andere Verschwörungsmythen, wenn wir an das ganze Impfthema denken. Also das sind auch viele Eltern, die halten sich für links, die halten sich für alternativ, die halten sich für weltoffen, glauben aber, es gäbe eine Verschwörung, ihre Kinder zwangs zu impfen. Jetzt gerade dieser Tage, es gibt in Süddeutschland die Story von diesen, Sie kennen diese Tipptoy-Stifte, ne? für so Kinderbücher. Das sind so elektronische Stifte, die so optische Codes auslesen können. Da gibt es jetzt ernsthaft die Story, dass diese Stifte bei geimpften Kindern anfangen zu piepen. Das sei der Beweis dafür, dass die Kinder per Impfung einen Chip eingepflanzt kriegen. Das ist so irre, dass ich wirklich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll.
Nee, weiß man nicht, aber es glauben ja offenbar Leute. Mhm. Haben die Autorinnen irgendeine Erklärung dafür, ja, wie die darauf kommen, diese Menschen?
Es gibt ziemlich viele Untersuchungen dazu, so psychologisch, wie das funktioniert. Manches davon ist auch einfach naheliegend. Ne? Also, dass Menschen eher dazu neigen, wenn sie einen Kontrollverlust erleben, sich ohnmächtig fühlen, dass das natürlich einfacher zu verarbeiten ist, wenn es die große böse Verschwörung gegen einen gibt. Und dann, ansonsten hat es aber auch sehr viel mit Selbstaufwertung zu tun. Also, wenn ich den Eindruck habe, ich schwimme gegen den Strom, auch da gibt es Untersuchungen, dass Leute, die Verschwörungstheorien glauben, die dann besonders intensiv glauben, wenn ganz viele sagen, dass die nicht stimmen. Weil dann sind sie ja die einzigen Wachen, die gegen den Mainstream irgendwie ankämpfen. Und wie toll sich diese Selbstaufwertung anfühlen muss, sieht man bei jedem Video, wenn Sie sich diesen veganen Imbissbudenbetreiber mal im Internet angucken, dieses selbstgewisse Grinsen, der fühlt sich toll dabei.
Okay, dann gibt es einerseits die Leute, die das glauben, aber es gibt ja auch diejenigen, die das in die Welt setzen, die das verbreiten. Mhm. Kann man das voneinander trennen oder fällt das eigentlich in eins?
Oft natürlich nicht, weil die dieses Glaubens dann auch weiter verbreiten. Aber ja, es gibt natürlich ganz klare Profiteure. Das sind einmal auf politischer Ebene natürlich extreme Strömungen. Auch die AfD operiert ja mit solchen Geschichten. Aber es gibt auch ganz einfach finanzielle Profiteure. Das ist ein Riesengeschäft. Also es gibt in den USA zum Beispiel, kann man für die Zeit nach der Apokalypse, kann man sich so Survival-Kondos, also so Überlebens-Apartments kaufen. Die kosten 4,5 Millionen mit der Garantie, dass man danach noch 5 Jahre überlebt. Super Sache. Also ein Riesengeschäft. Und auf anderem Niveau, die Autorin beschreiben zum Beispiel eine Tagung, die in Berlin stattgefunden hat, von den Freimaurern. Da geht es dann um Armbänder, die vor WLAN-Strahlung schützen. Es geht darum, wie man Wasser informieren kann, damit es gesünder ist für also bis zu 12 Euro der Liter, also einfach Leitungswasser, ja, und dergleichen. Also völlig abgedrehte Sachen. Das heißt, da werden die Leute verunsichert und dann ausgenommen. Das ist also ein Riesengeschäft, ja.
Jetzt haben Sie so viele Beispiele genannt. Man merkt schon, das sind auch natürlich Menschen, denen wir vielleicht auch im Alltag begegnen, diese Menschen, die an solche Verschwörungstheorien glauben. Geben die Autorinnen auch ganz praktisch vielleicht Tipps? Wie geht man damit um? Spricht man mit denen? Spricht man nicht mit denen?
Ja, das ist leider das kürzeste Kapitel am Ende, aber da geht es dann schon darum, wenn irgendwie der Onkel plötzlich von Chemtrails redet, was macht man? Und da sagen sie, guck dir die Situation genau an, überleg, kannst du mit dem reden, erreichst du den? Wenn du mit ihm redest, wen willst du eigentlich erreichen? Willst du wirklich ihn erreichen oder vielleicht die dabei stehen? Und dann geben sie so ein paar Argumentationshilfen, das streifen sie auch noch ganz am Ende kurz, aber da ist wirklich die wichtigste Botschaft eigentlich, nicht weggucken, nicht schweigen, weil wenn Leute dabei sind, in so einen Kaninchenbau reinzurutschen, wenn sie erstmal ganz unten sind, finden die nicht mehr raus.
Also nicht weggucken, sondern hingucken und ein Buch, das dazu anleitet, das dazu hilft, das ist Ihr Sommerbuch 2020, Fake Facts wie Verschwörungstheorien, unser Denken bestimmen von Katharina Nocun und Pia Lamberti, 19,90 Euro und erschienen ist das Buch im Quadriga Verlag.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.